Kubicki hatte eine besondere Prägung seiner Person aus künstlerischen Neigungen. Aus polnischem Adel seines Vaters stammend und beeinflusst, kenne ich die Gedichtbände und Zeichnungen seines Vaters, die von besonderer Feinheit und Schönheit zeugen. Ich hoffe, dass er das genauso in sich hält und trägt. Zweitens, seine Bewusstseinslage habe ich immer sehr weit gesehen, wobei er nie den Teppich unter den Füßen verloren hatte. Die besondere persönliche Eigenheit dahinter zeigte, dass er in seiner Bewusstseinslage die Eigenheit hat, blitzschnell die Idee hinter dem gesprochenen Wort zu erfassen. Und das Dritte an besonderen persönlichen Eigenheiten ist seine Beschäftigung mit sozialen Strukturen, die ihn dazu überleiten ließ, sich auch für Politik zu interessieren und Gesellschaftspolitik in medizinischen Bereichen zu betreiben. Und es verdanken ihm mehrere medizinische Gesellschaften gutes Stehvermögen und eine sehr gute Organisation, die eben nur auf seine Pläne und sonstigen Arbeiten zurückzuführen ist. Und ich bin überzeugt, dass er nun mit seinen kleinen Fulgurationen und einige Blitze auch in das Schlafverhältnis tun lassen wird. Und ich bitte ihn nun gleich mit seinen Beiträgen über den Schlaf zu beginnen.
Nach solcher Einführung besteht natürlich immer die Gefahr, dass man dem nicht gerecht wird. Und ich muss mich also außerordentlich bemühen, meinen Freund Kugler hier voll gerecht zu werden und nicht zu versagen. Die Gefahr, die dahinter besteht, ist Ihnen ja sicher völlig klar. Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen heute über den Schlaf referieren soll, so muss ich etwas vorwegführen, und zwar, dass eigentlich jede Methode oder jede Forschung von bestimmten methodischen Aspekten abhängig ist. Und die Schlafforschung, die sich ja auch mit antiken und mittelalterlichen Äußerungen über den Schlaf, seine Physiologie, seine Bedeutung befasst, kommt letztlich zu dem Schluss, dass die Dinge, die etwa bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hineingelaufen sind, historisch, kulturhistorisch außerordentlich interessant sind, aber für unsere heutige Möglichkeit, sich eine Vorstellung von der Funktion des zentralen Nervensystems zu machen, ungeeignet sind. Erst die schon von Ernst Niedermeyer erwähnte Entdeckung, dass man elektrische Aktivitäten des Gehirns vom uneröffneten Schädel ableiten kann, eröffnete ungeahnte Möglichkeiten, einen Schlaf zu verfolgen, ohne seine Tiefe durch Reize durchbrechen zu müssen. Das heißt, die Methode, die uns damit in die Hand gegeben war, eröffnete uns überhaupt erst eine enorme Möglichkeit neuer Erkenntnisse über den Schlaf. Dazu kommt natürlich, dass die Voraussetzung die Entwicklung der modernen Elektronik war. Und wenn die Neurophysiologie heute einen so geradezu stürmischen Verlauf nimmt und ungeahnte Möglichkeiten der Analyse bestimmter zerebraler Funktionen und Teilfunktionen zu untersuchen und beweisbar und wiederholbar nachzuvollziehen, dass sind Voraussetzungen dieser modernen Elektronik, und ohne dieses Instrument wäre diese Art der Neurophysiologie und diese Form der Erkenntnisse gar nicht denkbar. Nun, Berger hat 1929 seine erste Arbeit über den Schlaf, über das EEG geliefert, und schon 1935 tauchten erste Arbeiten über Veränderungen des EEGs im Schlaf auf. Man muss sich schon vorstellen, dass das eine sehr blitzartige Entwicklung war, denn man musste erstens mal, als zwar eine amerikanische Arbeitsgruppe um Loomis, man musste erst einmal die deutschen Arbeiten von Berger gefunden, gelesen haben, man musste perzipiert haben, dass da etwas Neues auf uns zukam, Man musste, denn man konnte solche Geräte ja nicht kaufen, sich entsprechende Geräte entwickeln. Man musste entsprechende Untersuchungen machen, und Sie selber wissen, wie lange es immer dauert, wenn man eine Untersuchung abgeschlossen hat, sie zu Papier zu bringen und sie in einer vernünftigen Zeitschrift unterzubringen. Das heißt, hier waren außerordentlich wache Leute daran, den Schlaf zu analysieren. Nun möchte ich mit all den Ergebnissen, die im Laufe der Jahrzehnte von der Neurophysiologie zusammengetragen worden sind, systematisch beginnen. Und zwar gibt es nun zwei sehr wichtige Aspekte beim Schlaf, und den einen möchte ich erst einmal unser Verhalten vom Wachen zum Schlafen, Schlafen zum Wachen, und das erste möchte ich an einem sehr wenig intelligent erscheinenden Tier zeigen. Wenn wir das mal hier sehen, dann steht es verkehrt rum. Das müsste an mir gelegen haben. Ich habe die Dias da eigentlich reingesteckt. Und zwar symbolisiert die Sonne den Tag und der Mond die Nacht. Ich danke Ihnen dafür, dass das so schnell ging. Und Sie sehen, wie der Mensch sich verhält. Er ist am Tage wach und schläft in der Nacht. Und das hat man in den früheren Jahrhunderten und auch noch bis in unser Jahrhundert hinein als eine Folge der Afferenzen am Tage zum zentralen Nervensystem gedeutet, die unseren Tonus anheben, der Lärm der Stadt, die Aktivität des Tages, die Sonne. Das alles steigert unseren Tonus und lässt uns wach werden, und gegen Abend, da nehmen das alles ab. Die Sonne versinkt, es wird dunkel, die visuellen Reize lassen nach, die akustischen lassen nach, weil die Vögel endlich Ruhe geben und schlafen gehen, und schließlich legt man sich auch ins Bett und schläft. Dass dem nicht so sein konnte, das konnte man sich eigentlich an zwei Dingen klar machen. Niemand hat erklärt, warum denn eigentlich nun die Vögel schlafen gingen und warum denn der Hahn morgens krähte, damit unser Tonus wieder anstieg. Und zum Zweiten, warum es Tiere gab, bei denen der Rhythmus genau umgekehrt war, wie Nachttiere, wie Ratten, Fledermäuse etc. Und nach dieser ganz einfachen Erkenntnis kam man auf den Gedanken, dass es eine innere Uhr geben muss, ein Steuerungssystem, das es bedingt, wann wir wach sind und wann wir schlafen. Ob wir zu der Tiergattung gehören, die am Tage aktiviert werden und munter sind und in der Nacht schlafen, oder zu jener Gattung gehören, die in der Nacht aktiv werden und am Tage ruhen. Und man hat verhältnismäßig lange gesucht. An Niedermayer möchte ich mal anknüpfen. Dieses System der Reticularis, wie es Morozzi und Magun entwickelt hatten, das hat zu einer zwei Jahrzehnte laufenden Fehlentwicklung geführt, weil man dieses retikuläre System als ein weckendes, aktivierendes, aufsteigendes Wachsystem ansah und nun nach Schlafsystemen suchte. Man suchte nach Zentren, von denen nun auch Schlaf ausgelöst werden konnte. Und hunderte von Reizversuchen führten dazu, dass es eigentlich unglaublich viele Schlafzentren im Gehirn geben müsste. Und das erschien als etwas unsinnig. Und das System hat sich auch ganz einfach, diese Störungen haben sich ganz einfach gelöst. Schon ziemlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts war durch die bereits erwähnten Untersuchungen von Economo klar geworden, dass für das Schlaf-Wach-Verhalten ein Zentrum sehr wichtig war, da bei der Enzephalitis lethargica ja die Todeszahl sehr hoch war und von Economo die Patienten auch sehr genau zerebral untersuchen ließ, fiel ihm eine gewisse Korrelation auf zwischen Patienten, die eine Hypersomnia hatten und eine Insomnia und deren Schwerpunkte der Störung an zwei verschiedenen Orten lag. Und er kam zu dem Schluss, dass in dem Hypothalamus ein Areal liegen müsste, das mit dem Schlaf-Wach-Funktionen zu tun hat. Dieses hypothalamische Areal hat die Forscher nie in Ruhe gelassen. Und genau dort haben sie auch ein Zentrum entdeckt, das für unser Schlaf-Wach-Verhalten entscheidend ist. Ich möchte Ihnen das in dem nächsten Bild, das hoffentlich nicht auch schon wieder verkehrt steht, sein, wunderbar, zeigen, wo dieses Zentrum zu suchen ist. Gott sei Dank hat Niedermayer schon eine ganze Reihe Schnitte geführt, sodass sie sich leichter zurechtfinden würden. Das ist jetzt genau im Zentrum, in der Mittellinie, wo sich die beiden Sehnerven kreuzen. Hier haben wir den Hirnstamm, der vorhin auch schon gezeigt worden ist. Und hier ist der sogenannte dritte Ventrikel, der Gefäßraum, der Flüssigkeitsraum, genau in der Mittellinie. Und hier vorne, über der Kreuzung des Sehnerven, findet sich paarig angelegt, aber ganz dicht beieinander, ein Kerngebiet, das als Nucleus suprachiasmaticus bezeichnet wird, weil es über dem Chiasma, über der Kreuzung der Sehnerven liegt. Und dieser Kern, der hat einen Eigenrhythmus. Auch wenn, was Japaner gemacht haben, bei Mäusen solche Kerngebiete isoliert wurden und in vitro beobachtet wurden über längere Zeit, war es ganz deutlich, dass sie systematisch entluden, und zwar bei Tagtieren am Tage aktiver und in der Nacht schwächer. Das heißt, von der Entladungsrate dieses Kerngebietes hängt es ab, ob wir müde werden, wenn die Entladungsrate nachlässt, oder aktiviert werden, wenn sie wieder steigert. Und diese ist außerordentlich autonom. Wenn Sie dieses Areal völlig umschneiden, dann schlägt es genau in demselben Rhythmus weiter. Es hat nur ganz wenig Zuflüsse, über die bestimmte Steuerungen möglich sind, worüber wir morgen noch sprechen werden müssen. Und zwar sind es, weil die Sonne, das Licht, ein ganz wesentlicher Faktor für unsere Einstellung in unserem Rhythmus ist, logischerweise von der Retina der Augen. Von der Retina der Augen gehen ganz feine Fasern zu diesem Kerngebiet und können es über längere Einflusszeiten hin auch verändern. Aber das ist ein Thema für morgen. Damit möchte ich mich verabschieden von dem Problem, warum wir schlafen und warum wir wach werden. Es ist eine innere Uhr in uns, die diesen Grundrhythmus erzeugt, der aber natürlich vielfältig variiert werden kann. Und nun möchte ich zum Schlafen selbst übergehen. Mit dem nächsten Bild knüpfe ich an das an, was Herr Dietrich schon gestern gesagt hatte. Für uns ist der Schlaf ja der Eintritt des Schlafes und das Ende des Schlafes ein Sekundenphänomen. Wir sind wach und plötzlich ist unser Bewusstsein weg. Wir schlafen. Und plötzlich ist morgens unser Bewusstsein wieder da und wir sind wach. Aber dem ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Sondern das Nachlassen der inneren Uhr kündigt sich schon lange Zeit an, bevor wir unser Bewusstsein verlieren. Wir bezeichnen das als zunehmende Synchronisation. Die Entladung der einzelnen Neurone ändert sich. Sie entladen nicht mehr in kleinen Einheiten, sondern werden zu immer größeren Einheiten zusammengeführt. Und da gibt es eine Schwelle, bei der die Zusammenführung so großer Einheiten dazu führt, dass eine Auswertung von Informationen nicht mehr möglich ist. Und in dem Augenblick tritt praktisch Bewusstlosigkeit ein. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Informationen so abzutasten, zu analysieren, zu synchronisieren und zusammenzufassen sozusagen zu einem Bild, solange wir sind wir bewusst, wenn das aussetzt, dann schlafen wir ein und das geht also ziemlich ruckartig. Aber es zeigt sich schon der Schlaf an, die Synchronisation nimmt zu, unsere Leistungen nehmen in dieser Phase ab, ohne dass unser Bewusstsein schon beendet ist. Und weil der Schlaf hier schon agiert, Agoreio, Hypnos, nennen wir das die Hypnagoge-Phase. Der Schlaf agiert schon. Und genauso wie er hier agiert und sich vorbereitet bis zu dem Zeitpunkt, wo die Informationsverarbeitung nicht mehr funktioniert und wir einschlafen, das Bewusstsein verlieren, genauso ist es auch am Morgen. Die Synchronisation ist noch da und sie nimmt ab und sie nimmt laufend mehr ab. Wir können das Ganze auch abkürzen, wenn wir einen anständigen Kaffee trinken. Und sozusagen die Desynchronisation steigern, damit die Leistungsfähigkeit in der Informationsverarbeitung aktivieren. Diese Phase hier, da begleitet uns der Schlaf noch, obwohl wir nun schon wieder in der Lage sind, Informationen auszuwerten, also bei Bewusstsein sind. Und geleiten heißt Pompeo, das ist die hypnopompische Phase. Der Pomp Ludwig des 14. war die Begleitung, der Begriff hat eine Veränderung erfahren in unserem Bewusstsein, aber wenn wir zurückkehren auf den griechischen Ursprung, dann wissen wir, das ist die Phase, in der der Schlaf uns noch begleitet. Da zeigen sich nun schon eine Reihe von Merkmalen und ich darf Ihnen das im nächsten Bild einmal zeigen. In der hypnopompischen Phase werden wir, in der Hypnagogenphase werden wir müde, wir gähnen, wir haben schwere Augenlider, worauf Niedermeyer hingewiesen hat. Es gibt ein Augenbrennen mit einer periorbitalen Hyperthermie, Konzentrationsminderung, Minderung der kognitiven Leistung, nestische Beeinträchtigung und schließlich sogar auch halluzinatorische Verkennung. Der EEGist kennt einige Merkmale, die ich hier nicht gesondert aufführen will, bis auf wenige, nämlich, dass das Alpha sich weiter nach vorne ausdehnt, dass es eine sehr schnelle Beta-Aktivität gibt über den vorderen Hirnabschnitten, dass die Augenbewegung bei geschlossenen Augen hin und her schwimmen und dass es dann auch schon langsame Serien gibt. Das sind Merkmale, die dem geübten EEGisten zeigen, dass die abgeleitete Person müde wird und bald einschlafen sollte. Etwas anders sieht die Situation morgens aus in der hypnopompischen Phase. Das zeigt das nächste Bild. Hier fühlen wir uns desorientiert, wir sind ungeschickt. Das sind so Phänomene, die man abends nicht kennt. Aber auch hier haben wir noch eine Minderung der kognitiven Leistung, die nestische Beeinträchtigung, wir regeln uns. Und in dieser Phase können wir im EEG sehen, dass neben der Wachorganisation es auch noch eine Schlaforganisation gibt, dass die Dinge eben nicht so sind, dass Schlaf und Wachsein nebeneinander stehen, sondern dass sie sich untereinander schieben und in diesem Fall langsam die Funktionen des Delta-Schlafes und der K-Komplexe, die ähnlich organisiert sind, verschwinden peu à peu und einer Desynchronisation Platz machen, die wiederum uns erlauben, sehr viel schneller und sehr viel genauer Informationen auszuwerten. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie der Schlaf aussieht. Das nächste Bild bietet uns ein waches EEG und ich möchte noch etwas vorwegschieben, nämlich, dass die moderne Schlafforschung nicht nur die Ableitung des EEGs ist. Mit der Erkenntnis des EEGs und den Veränderungen im Schlaf konnte man die Struktur des nächtlichen Ablaufes bestimmen. Es hat sich aber gezeigt, dass man auch andere Parameter braucht und da man eine ganze Reihe Parameter elektrisch ableiten kann, kann man sie auch nebeneinander auf einer Kurve schreiben. Wir nennen das die Polygraphie und die moderne Schlafforschung ist immer eine Polygraphie. Und hier sehen Sie polygraphisch die Augenbewegungen und ich erzählte Ihnen schon, das sind schwimmende Augenbewegungen, die anzeigen, dass derjenige müde ist. Er selbst hat noch ein Wach-EEG. Wir sehen das hier an dieser Alpha-Tätigkeit. Hier unten schreiben wir noch den Muskeltonus und da ist auch das Aktogramm geschrieben, aber er liegt ganz ruhig und zeigt keine Störung. Nun schläft er ein und das nächste Bild zeigt uns einen völlig anderen Zustand, nämlich ein EEG, in dem von der Alpha-Tätigkeit überhaupt nichts mehr zu sehen ist, das als desynchronisiertes EEG beschrieben wurde, das es aber gar nicht ist, sondern es ist ein unregelmäßiges EEG, was die Wellenfolge betrifft. Wir haben langsame Wellen, wir haben schnelle Wellen, das Ganze ist ungeheuer gemischt. Aber wenn wir gucken, können wir sehen, dass über ganze größere Hirnabschnitte eine synchronisierte Tätigkeit vorhanden ist. Es ist also eine Zunahme der Synchronisation, aber eine sehr unregelmäßige Form der Wellenfolge. Von dem vorigen Bild nach hier kann der Schritt sehr unterschiedlich verlaufen. Es gibt Leute, die ruckartig mit dem Alpha aufhören und dann dieses Muster haben. Die bezeichnen wir als Plumpschläfer. Und dann gibt es welche, bei denen dieser Alpha-Rhythmus immer mehr zerfällt, der wird flacher und immer flacher und zerfällt in Gruppen und schließlich ist er weg. Das nennen wir die Gleitschläfer. Und dann gibt es welche, die tauchen unter und dann haben sie plötzlich nochmal Alpha und dann sind sie wieder weg und haben wieder Alpha. Das bezeichnen wir also als Delfinschläfer. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist nur für den Hausgebrauch. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem dieses Muster vorliegt. Und wir sprechen dummerweise davon, dass dieses ein Schlafstadium 1 ist. Aber ich nenne es lieber das Verbalinjurien-Stadium. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, wenn Sie neben der EEG-Assistentin stehen und der Patient zeigt plötzlich dieses Muster, das wir als Schlafstadium 1 bezeichnen, und Sie sagen, na nun pennt der Alte endlich, dann macht er nämlich sofort die Augen auf und sagt, was heißt hier Alte? Das ist also äußerst gefährlich, sich in dieser Phase despektierlich dem Schlafenden gegenüber zu äußern, denn er ist eben doch noch in der Lage, die Informationen adäquat auszuwerten. Er hat das Bewusstsein noch nicht verloren, er schläft noch nicht. Und dieser Zustand setzt erst etwas später ein. Also im Grunde genommen ist das kein Schlafstadium, sondern ein Stadium äußerster Müdigkeit. Etwas später in diesem Stadium gibt es hier in dem Bereich zentral, also über dem Scheitel, den Wirkungspunkt, einzelne Entladungen, die manchmal auch gehäuft vorkommen können, aber meist einzeln vorkommen, die wir als Vertexwellen bezeichnen und von denen man vermutet, dass es immer noch Muster sind, die zeigen, dass Informationsverarbeitungen ablaufen im Gehirn und bis zum Konvergenzzentrum hier oben zusammengefasst werden. Nur dass bei der Zunahme der Synchronisation diese Muster nun sehr viele Neuronen, diese Muster durch sehr viele Neuronen gebildet werden, während die Prozesse normalerweise durch weniger Neuronen gebildet werden, sehr klein sind und in den EEG untergehen. Das ist eine Hypothese, die noch nicht eindeutig ist, darüber besteht kein Zweifel. Aber wenn wir dieses Muster sehen, dann wissen wir, dass wir nun ganz dicht vorm Einschlafen stehen und dem folgt das erste wirkliche Schlafstadium, das wir allerdings als Schlafstadium 2 bezeichnen. Und im nächsten Bild haben wir das klassische Muster. Und zwar besteht das aus zwei Formen, nämlich einmal solchen Gruppen sehr stabiler Frequenzen um 13, 14 pro Sekunde, die häufig auch periodisch auftreten und die wir als Schlafspindeln bezeichnen. Es gibt mehrere Areale, die solche Spindeln bilden können. Es gibt frontale Spindelareale und es gibt parietale Spindelareale. Und wenn ein solches Zentrum sehr stabil und ruhig in seiner Funktion ist, es ist gewissermaßen in einem geschlossenen Erregungskreis, jederzeit bereit, sich zu öffnen für Informationsverarbeitungsprozesse, was bedeutet, dass wir wieder wach würden und die Muster verschwinden. Aber solange keine Informationen kommen, in einer stabilen Ruhelage mit periodischen Entladungen alle 4 Sekunden etwa. Das bedeutet schon einen relativ stabilen Schlaf, in dem wir uns ja auch über Nacht ziemlich lange bewegen. Das nächste Bild zeigt uns gar nichts. Da gehört, jetzt ist das schon richtig. Da sind wir wieder. Und wir sind immer noch in dem Schlafstadium 2. Hier sehen wir auch wieder unsere Spindelbildung. Und nun ist aber das Interessante, wir haben noch ein anderes Merkmal in dieser Phase. Das sind solche ganz hohen Entladungen, die primär nach oben und sekundär nach unten gehen, also erst nach negativ, dann nach positiv. Und die durch akustische Geräusche ausgelöst werden können. Wir nennen sie K-Komplexe, und zwar schon seit 1937, nachdem festgestellt wurde, dass man sie durch ein Nocken auslösen kann. Und die Arbeitsgruppe um Loomis hat auch in ihrer Publikation einen solchen Komplex, wo ein K drin steht, weil er durch ein Nocken ausgelöst worden ist. Deshalb bezeichnen wir die als K-Komplexe. Und diese K-Komplexe haben meist noch oder oft nicht sichtbar, aber manchmal so wie hier doch deutlich, vorneweg eine kleine Spitze, die uns besagt, dass das die Signalantwort ist auf das Nocken. Und dann anschließend kommt eine große langsame Nachschwankung, die gewissermaßen die Erregung, die durch die Informationszuflutung auf das Gehirn zukam, wieder abzubremsen. Man hat sich nur gefragt, wo diese K-Komplexe herkommen. Wir haben ja eben schon gesehen, dass äußere Reize sie auslösen. Aber heute, in einer Phase, wo wir ja wirklich in unseren Betten liegen, Oropax an den Ohren haben, die Zipfelmütze noch darüber ziehen und die Fenster schließen, praktisch gar keine Geräusche mehr im Raum haben, haben wir trotzdem in der Nacht hunderte solcher Klarkomplexe. Nun müssen es nicht äußere Reize sein, das hat man sehr bald erkannt, es können auch innere sein, propriozeptive Reize, mit Blähung. Aber so viel Blähung, die nachts Klarkomplexe da sind, können sie gar nicht haben. Also muss es noch weitere innere Reize geben, die das hervorrufen, und es sind eben nicht mehr körperliche Reize, sondern das sind zerebrale Reize. Und wir werden nachher noch sehen, dass es also zerebrale Strukturen gibt, die während des Schlafes weiterarbeiten. Und da kommen wir sofort anschließend drauf zu sprechen. Und von diesen Strukturen, die in den inneren, temporalen, inneren Schläfenlappen liegen, gehen immer wieder Aktivierungen ab, die unmittelbar die entsprechenden Zentren treffen und ein Signal auslösen, das durch solche große, langsame Nachschwankung dann wieder gehemmt wird. Und das sind also die Klarkomplexe, die durch zerebrale Erregungsbildung ausgelöst werden. Und da gibt es nun unterschiedlich strukturierte Leute, welche die in der Nacht sehr wenig haben und andere wieder, die sehr viel solche Strukturen zeigen. Das nächste Bild zeigt uns den Zusammenhang dieser Klarkomplexe mit einem weiteren Phänomen. Sie sehen nämlich, dass hier ganz kurz eine Alpha-Tätigkeit auftritt, also ganz kurz eine Form eines Wach-EEGs für nur ganz wenige Sekunden und dann schläft derjenige weiter. Und das nächste Bild soll Ihnen zeigen, dass mit einem solchen Phänomen sehr oft noch andere Parameter angestoßen sind. Auch hier haben wir diesen Klarkomplex, hier haben wir die Alpha-Tätigkeit. Es kommt eine Muskelaktivität, derjenige schläft dann wieder ein. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Herzfrequenz vorübergehend etwas ansteigt, der Muskeltonus ansteigt und dann langsam wieder abfällt. Und Augenbewegungen angestoßen werden. Das heißt, mit einem solchen Klarkomplex können mitunter weitergehende Veränderungen eintreten, die schließlich auch mal zu einem Wachzustand führen können und die wir deshalb als Wegreaktion oder Arousal-Reaktion bezeichnen. Und diese Arousal-Reaktion oder Wegreaktion, die können von 2 bis 40 Sekunden dauern und können dann aber auch häufig in einen direkten Wachzustand übergehen. Wobei es interessant ist, dass wir im Grunde genommen in der Nacht ein paar Mal wach werden, wenn wir aber im Schnitt unter 4 Minuten wach bleiben und dann wieder einschlafen, können wir uns an diese Wachzeiten nicht erinnern. Das ist eine Regel, die sehr früh festgestellt wurde und die allgemeine Gültigkeit hat, dass praktisch erst Wachzeiten von länger als 4 bis 5 Minuten in der Nacht auch morgens noch referiert werden können. Das bedeutet nichts anderes, als dass man in diesen darunterliegenden Wachphasen noch so hypnopompisch ist, dass die Synchronisation noch so stark ist, dass sie praktisch eine Verankerung in unserem Erinnerungssystem verhindert. Im Schnitt nach 4 Minuten aber ist beim Wachsein die Situation da, wo das auch verankert werden kann. Bei diesen Arousal Reaction oder Wachreaktionen, die in der Nacht häufig vorkommen und von denen es also normalerweise bis zu 70 gibt, die aber auch bis zu 100 oder 200 ansteigen können in der Nacht, ist noch einiges zu sagen. Welche Bedeutung haben sie? Und da müssen wir uns zurückversetzen in die Situation der Neandertaler vielleicht am allerbesten. Ich habe ja eben schon unsere Situation geschildert, ich kann sie noch weiter schildern. Wir haben also noch einen Wachmann vor der Tür stehen, einen Hund um das Haus laufen und 3 Riegel vor der Tür und eine elektrische Anlage. Wir sind völlig geschützt, wir brauchen in der Nacht gar nicht wach zu werden. Aber wenn wir an den Neandertaler denken, der nun gerade eine neue Höhle bezogen hat, die vielleicht besonders trocken ist und kein Rheuma hervorruft und alle sind da ganz zufrieden, dann muss man schon sagen und feststellen und daran erinnern, dass diese Höhlen ja an sich bewohnt waren. Und zwar meist von Nachttieren, nämlich von Mäusen, Ratten und Fledermäusen. Aber es konnte sich ja auch ein Bär oder ein Wolf der Höhle nähern. Also jedes Geräusch konnte Gefahr bedeuten. Und diese Gefahren mussten analysiert werden. Die Geräusche mussten analysiert werden, die Gefahr abgeschätzt werden. Wenn nun die Familie Neandertaler bei jeder Fledermaus, die rein und raus flog, gleich wach geworden wäre, endgültig, um dann mehrere Minuten später erst wieder einschlafen zu können, dann brauchen sie sich gar nicht hinzulegen. Denn die Fledermäuse sind die ganze Nacht beschäftigt. Es war vielmehr wichtig, zwischen gefährlichen und ungefährlichen Geräuschen zu unterscheiden. Und das können wir. Wir könnten zum Beispiel die Hypothese aufstellen, dass im Grunde genommen unser Hirnstamm oder unser Stammhirn während der Nacht weiterarbeitet und dass dort eine Menge neuronaler Schablonen vorhanden sind, die schnell erlernbar sind und die des Nachts abgetastet werden können, woraus wir dann ersehen, diese Schablone bedeutet Fledermaus, ist ungefährlich und wir können gleich wieder einschlafen. Diese Schablone bedeutet ein Geräusch, das wir nicht kennen. Es ist neu, es kann Gefahr bedeuten, also müssen wir aufwachen. Und dass dies nicht von der Geräuschstärke abhängig ist, sondern von der Geräuschqualität, das beweist die Geschichte der schlafenden Mutter. Das Geheimnis der schlafenden Mutter kennen Sie alle. Die Mutter schläft, der Vater kommt betrunken nach Hause. Und weil er motorisch nicht mehr ganz intakt ist, fällt ihm natürlich die Türklinke aus der Hand, die Tür knallt zu. Und weil er noch vom Trinken hier ein Loch hat, will er da ein paar Rühreier drauflegen und zieht die Pfanne raus, dabei fallen sämtliche Töpfe raus. Also kurzum, er macht ein unglaubliches Spektakel. Aber die Mutter wacht gar nicht auf und hat auch Hausreaktion. Also sie schläft sofort wieder ein, weil ihre Schablone sagt, das ist der Alte, der ist uninteressant. Und ungefährlich ist er auch, also den können wir löschen. Jetzt schläft er endlich und nun wimmert der Säugling. Ein ganz leises Geräusch, aber von einer bedeutenden Qualität und für die Mutter von einer vitalen, wichtigen Qualität. Und das weckt sie. Wenn der Säugling allerdings aufhört zu wimmern, wenn sie wach ist, schläft sie wieder ein. Aber gemeinhin wimmert er ja weiter und dann wird die Mutter wach und steht auf. Und diese arousal reactions, das sind solche Antworten, in denen der Hirnstamm in der Lage ist, die Geräusche während der Nacht zu qualifizieren, auf seine Wichtigkeit und Bedeutung abzuschätzen und zu entscheiden, ob derjenige wach wird oder nicht. Da, wenn er wach wird, aber aktiv sein muss, müssen auch andere Parameter mit einbezogen werden. Es hat unglaublich wenig Sinn, wenn vor der Tür ein Wolf steht, Herr Neandertaler wach wird, aber er hat keinen Muskeltonus. Dann kann er liegen bleiben und sich fressen lassen. Wenn er kämpfen will, wenn er den Wolf vertreiben will, braucht er einen erhöhten Muskeltonus. Und die Folge ist sehr richtig, dass mit dem Anstoß von Signalen der Muskeltonus auch sofort ansteigt für den Notfall. Gleichfalls muss die Herzfrequenz ansteigen, denn wenn Sie eine lahme Herzfrequenz haben, nutzt Ihnen auch der hohe Muskeltonus nichts. Zum Kämpfen brauchen Sie schon einen ganz schönen Minuten. Kurzum, diese Verkopplung all dieser Phänomene, die hier nur angedeutet auftreten, hat ihren vollen Sinn in der wirklichen Natur. Sie hat verloren ihren Sinn in unserer zivilisatorischen Kultur. In dieser Phase, in dem Schlafstadium 2, gibt es nun sehr viele solcher Arousal Reactions. Und man kann sich nun fragen, warum wir sie überhaupt noch haben, wo gar keine Fledermaus da ist, wo gar kein Löwe vor der Tür steht. Auch hier spielen letztlich Aktivitäten des Hirnstammes eine gewisse Rolle, die mitunter eben nicht nur einen K-Komplex auslösen, sondern auch eine solche ganze Arousal Reaction. Und gerade bei sehr neurotisch ängstlichen Patienten kann man sehr viele solcher Phänomene finden, was nur besagt, dass in der Nacht praktisch die neurotische Problematik weitergeführt wird im Hirnstamm, aber die nicht die Rinde erreichen und damit auch nicht das Bewusstsein und ihn noch weiter schlafen lassen, aber häufig führen sie eben auch dazu, dass er aufschläft und aufwacht und nicht mehr weiter schlafen kann. Das nächste Bild soll uns jetzt aber zeigen, wie wir nun weiter in der Synchronisation verfahren. Wir haben noch K-Komplex ähnliche Muster und dann schwingen noch langsame Systeme nach. Langsam ist es so, dass auf ein Signal hin nicht nur eine solche Welle folgt, sondern diese Wellen richtig anfangen zu schwingen. Schließlich schwingt dieses hemmende System von selbst. Und dann sprechen wir, wenn genug solcher Deltawellen da sind, von einem Schlafstadium 3. Und das nächste Bild zeigt uns, dass das noch weitergehen kann, dass schließlich das ganze EEG über Minuten, ja manchmal bis zu, bei jungen Leuten bis zu 40 Minuten, hintereinander von einer solchen langsamen Aktivität gekennzeichnet ist, und das bezeichnen wir als Schlafstadium 4. Und plötzlich ist diese ganze Geschichte zu Ende. Relativ schnell baut sich die ganze Synchronisation ab und wir kriegen einen völlig neuen Zustand. Und das nächste Bild zeigt uns, dass wir in eine völlig neue Phase geraten sind, die gekennzeichnet ist durch sehr schnelle Augenbewegungen. Sie sind nicht mehr so schwimmende, langsame Bewegungen, sondern gehen ganz rapide, und daher haben sie ihren Namen Rapid Eye Movement. Und es ist auch heute völlig klar, dass in dieser Phase geträumt wird. Das Stadium ähnelt dem des Schlafstadium 1, des Verbal-Injurien-Stadium. Aber wir sehen dann noch Phänomene wie die Vertexwellen, aber nun in Serien hintereinander, die wir als Sägezahnwellen bezeichnen. Und ein weiteres entscheidendes Muster ist, dass der Muskeltonus weg ist. Der Muskeltonus verschwindet wahrscheinlich deshalb, weil wir einen Hochgrad kortikaler und subkortikaler Aktivität hier haben. Wir könnten es als einen psychosomatischen Sturm bezeichnen, der im Traum über das Großhirn abläuft und der natürlich enorme Bewegungen hervorrufen würde, bei denen wir uns verletzen würden, die Affen würden von den Bäumen fallen, wenn nicht unser Zentralnervensystem dafür sorgen würde, dass der Muskeltonus völlig unterbunden ist und dieser psychomotorische Sturm sich muskulär nicht auswirken kann. Das nächste Bild zeigt uns zunächst einmal, dass auch eine längere Traumphase gegliedert sein kann, dass es mehrere solcher REM-Phasen gibt, die insgesamt dann eine REM-Periode darstellen. Das heißt, zwischen solchen Serien gibt es Phasen mit wenig Augenbewegung. Wir greifen das Ganze aber dann zu einer REM-Periode zusammen, zu einer Traumperiode. Und das nächste Bild soll Ihnen nun das zeigen, was ich eben ansetzen wollte schon, dass wir praktisch von der neurophysiologischen Organisation her eigentlich ein EEG haben, das einem Wachzustand entspricht. Und wenn Sie etwas überzeichnen wollen, können Sie auch sagen, in der Traumphase sind wir eigentlich wach. Und es gibt Leute, die sogar eine Alpha-Tätigkeit haben, wenn die Augenbewegungen mal einen Moment aufhören. Und zwar ein okzipitales Alpha, wie im Wachzustand. Und selbst wenn Sie einem geübten EEGisten dieses Stück hier vorhalten würden, würde er sagen, derjenige ist wach. Oder wie im Schlafstadium 1, das hier ein bisschen unterschiedlich organisiert ist, dann gibt es Leute, die okzipital sehr langsame Deltawellen haben. Es gibt also gewisse Variationen. Aber das Interessante ist, wir haben einen Wachzustand und sind nicht wach. Oder sind wir es doch? Da wach eine Frage des Bewusstseins ist und Bewusstsein mit Erinnerung zusammenhängt, müssen wir sagen, wir schlafen weiter, denn wir haben keine Erinnerung. Aber wir haben doch in gewisser Weise eine Erinnerung. Denn dass wir den Traum über längere Zeit morgens rekonstruieren können, besagt, dass die Möglichkeit von Engrammbildung doch gegeben ist. Das System ist also nicht ganz ausgeschaltet, in einer gewissen Weise sind wir wach. Und nun möchte ich es nochmal überspitzt sagen, wir schlafen gar nicht mehr, wir haben Wachperioden. Und das hat dazu geführt, dass man das als eine paradoxe Situation ansah, zumal man enorm starke Weckreize brauchte, um jemanden aus dieser Phase herauszuholen. Stärkere Weckreize manchmal als aus einem Tiefschlaf. Und das empfand man als paradox. Und deshalb wird dieser Schlaf auch oft als paradoxer Schlaf bezeichnet. Und der andere kam als orthodoxer Schlaf, aber das ist Unsinn, das ist eine Echolalie. Wir bezeichnen sie heute als REM und nur ein REM. Wie kann das dazu kommen? Das gibt eine relativ einfache Erklärung. Das nächste Bild ist leider falsch. Das habe ich heute Morgen hypnopompisch eingepackt und deshalb stimmt es nicht. Und das Beste ist, wir schalten es mal ab. Ich möchte Ihnen ein Bild versuchen zu geben, das ich wirklich vor Augen hatte. Wenn Sie ein ganz helles Bewusstsein haben, ganz hellwach sind, wirklich auf Höchsttouren laufen, haben Sie immerhin noch zwei Möglichkeiten der verschiedenen Verarbeitung. Wenn Sie das auf der senkrechten Ebene der Vigilanzschiene und somnographischen Schiene praktisch wie ein T-Balken oben drüber legen, als Waagerechte, dann können Sie auf dieser Waagerechten an den beiden Enden zwei unterschiedliche Typen finden. An dem einen Ende ist der Wissenschaftler, sowas wie der Niedermeyer, konzentriert arbeitend, deshalb ja die vielen Publikationen. Und wenn seine Frau ruft, er soll zum Essen kommen, hört er gar nicht. Sie muss raufgehen und muss ihm auf die Schulter klopfen, um endlich diesen Zustand zu durchbrechen, indem er fokussiert nur sein Interesse auf seinen wissenschaftlichen Bereich gelenkt hat. Am anderen Ende dieses Balkens steht der Salonlöwe. Ein Salonlöwe muss offen sein für neue Informationen. Während der Wissenschaftler gar nicht offen sein muss, interessiert ihn ja alles gar nicht. Er ist voll beschäftigt mit seinem Projekt, ist der Salonlöwe ja gezwungen. Er ist ja gar kein guter Salonlöwe, wenn er nicht sofort rumsieht und sagt, ach, Klaus und Uschi sind zurück und Paul und Otto sind ja da wieder da. Und so, wenn er nicht jede Information aufnimmt, ist er eben kein guter Salonlöwe. Was unterscheidet die beiden? Sie unterscheidet im Grunde genommen nur, dass sie ihr neuronales, waches System unterschiedlich verarbeiten. Der eine fokussiert, verwendet sämtliche Neurone für einen Prozess und es sind keine freien Valenzen dafür eine neue Information. Der andere verarbeitet gar nicht großartig Prozesse, sondern hält sich offen für jede Information, die gerade kommt. Der eine hat keine weiteren Neurone zur Verfügung für eine neue Information. Der andere hat eine hohe Verfügbarkeit. Und wir sprechen von der Verfügbarkeit und Nichtverfügbarkeit von Neuronen. Und genau das macht es aus. Und wenn wir uns jetzt mit dieser T-Schiene ein wenig runtergehen, sozusagen so eine Art lothringisches Kreuz machen, darunter einen zweiten Balken ziehen, und zwar auf der Ebene des Verbalinjurienstadiums, dann haben wir bei dem Schläfer, dem Einschläfer, einen Zustand, wo wir nur eine Äußerung machen dürfen und der macht schon die Augen auf und sagt, hei, 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 was soll das? Und auf der anderen Seite haben wir auf der ähnlichen Schiene jemanden, der voll mit seinen Träumen beschäftigt ist, was immer diese Träume auch bedeuten. Und keine Valenzenfreiheit für eine neue Information. Das heißt, wir brauchen große Reize, um ihn aus diesem Zustand, der eigentlich ja ein wacher Zustand ist, herauszubringen. In dem Augenblick ist jeder eben ein Wissenschaftler. Und das macht die Situation so paradox. Wir können aber nach wie vor sagen, dass er von der elektrophysiologischen Organisation her so gut wie nicht schläft oder nur äußerst flach in einem Zustand ist, in dem er Informationen tatsächlich verwerten kann. Mehr möchte ich über diesen Traum nicht sagen, weil das meiste davon Spekulation wäre. So, ich möchte etwas weitergehen. Kann ich noch? Ja. Ich möchte etwas weitergehen und dieses scheußliche Dia da mal wegnehmen und nun sagen, was machen wir denn mit unseren Erkenntnissen? Wir teilen eine Nacht, die wir registrieren, in Epochen ein, bequemerweise genau die Blattseiten eines solchen EEG-Buches und die Dauer ist genormt. Und bei uns ist es so, dass praktisch eine Seite 20 Sekunden bedeuten. Das heißt, drei solche Seiten ergeben eine Minute, 30 ergeben 10 Minuten und 6 solcher Kolumnen ergeben eine Stunde. Wir haben nun mehrere solcher Bögen, in denen wir nun unsere Informationen eintragen. Und hier tragen wir also ein, derjenige ist wach. Ist wach, jetzt kommt er ins Verbalinjurienstadium, hier, jetzt schläft er ein. Er kommt sogar sehr schnell in ein Stadium 3, in ein Stadium 4, nochmal 3 und nun wird er wach. Für 8 Minuten ist er wieder wach, dann schläft er wieder ein mit einer kleinen Rauselreaktion, einer Weckreaktion und dann schwankt er zwischen den Stadien 3 und 4. Das geben wir in einen Computer ein, der plottet uns das aus in Stufungen und hier sehen wir das, hier sehen wir nochmal die kleine Rausel, so und jetzt schwankt er zwischen 3 und 4. Und wenn wir das nun mit allen 8 Blättern in der Nacht machen, dann können wir zum Beispiel einen 8-stündigen Schlaf registrieren. Und das nächste Bild zeigt Ihnen ein solches Bild. Das nennen wir ein Schlafprofil. Und diese Profile geben uns neue Informationen. Das Interessante ist, ich will es ganz kurz zusammenfassen, dass jemand einschläft und stufenweise sämtliche Stadien durchschreitet, dann in einem Tiefschlaf über längere Zeit verharrt und dann wacht er auf, der Schlaf wird flacher, er wacht nicht auf, Entschuldigung, deswegen, ja, er wird flacher und nun setzen sich Traumbruchstücke drauf. Diese erste Traumphase ist meist sehr dünne. Die ist häufig durchbrochen und ist sehr kurz und hat auch nicht so wilde Augenbewegungen. Sie ist ziemlich frustrant. Und dann schläft er erneut ein, hat wieder Tiefschlaf und dann kommt dasselbe und die nächste Traumphase ist schon stabiler. Und hier geht das so weiter und die morgendliche ist besonders stabil. Und was wir noch beobachten können, ist eben, dass die Tiefschlafanteile abnehmen und in den letzten Phasen des Morgens überhaupt kein Tiefschlaf mehr vorkommt. Andererseits der Traumschlaf aber immer stabiler wird, immer mehr zunimmt. Und jemand, der ein so schön geordnetes EEG hat, der hat auch eine entsprechende Verteilung der einzelnen Muster. Da will ich gleich drauf zu sprechen kommen. Vorher will ich aber noch etwas zeigen. So wie wir nämlich einen zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmus haben von 24 Stunden, so haben wir, wenn wir eingeschlafen sind, einen ultradianen, jenseits des Tages, dies ultradianen Rhythmus von etwa 95 Minuten, hier ist es weniger, da ist es etwas mehr, aber insgesamt einen sehr stabilen Rhythmus, der als Non-REM-Rhythmus, als ultradianer Schlafrhythmus bezeichnet wird. Und das ist eben das Erstaunliche, dass es hier wieder eine Uhr gibt, die ziemlich regelmäßig abläuft. Und unsere Erfahrungen gehen dahin, wenn jemand eine solche schöne regelmäßige Entladungsfolge hat, dann ist es gar nicht so wichtig, ob er ein bisschen mehr REM oder ein bisschen weniger oder ein bisschen weniger Tiefschlaf oder ein bisschen mehr hat, sondern die Gleichmäßigkeit des zyklischen Ablaufes garantiert den normalen und gesunden Schlaf viel weiter. Nun, jemand, wie gesagt, der eine solche stabile, schöne Schlafstruktur zeigt, der hat auch, wenn man die ganze Nacht prozentual sich anguckt, eine normale Verteilung. Und die soll für uns schon nicht uninteressant sein. Das Wachsein, da er nachts nicht wach wird, ist das nur auf diese kurze Einschlafphase bezeichnet. Dann REM hat er fast 25%. Und das ist völlig normal. Dann kommt das Stadium 1, das immer nur ein Durchgangsstadium ist und folgedessen nur 5% der Nacht einnimmt. Dagegen in dem Stadium 2 mit Spindeln und K-Komplexen und diesen sehr vielen Arousal Reactions, das sind ungefähr insgesamt 50%. Und der Rest, 20%, ist der sogenannte Slow Wave Sleep, der langsame Schlaf, in dem wir etwas weniger Stadium 4 und etwas mehr Stadium 3 in diesem Fall haben, und das ist auch meist so. Nun, das weitere Bild soll uns nun zeigen, ob es auch dafür eine Art Schrittmacher gibt. Man könnte sich ja vorstellen, dass es ein ähnliches neuronales System gibt, das wie der Nucleus suprachiasmaticus schneller oder langsamer entlädt und damit also unseren Wachzustand oder Schlaf induziert. Und wir verdanken die Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppe um Jouvet in Lyon, der sich hier auf diesen Hirnstamm konzentrierte, den mit Recht Jan Niedermayer vorhin auch schon erwähnt hat, der im Blickwinkel der Neurophysiologen lag, die sich mit Bewusstseinsschlaf und Wachzuständen beschäftigen. Und wenn man hier einen Schnitt durchlegt, hier genau an der Grenze zwischen dem Mittelhirn und der Brücke, dann, das ist also ziemlich weit unten im Hirnstamm, dann sehen wir also hier eine Formation, und hier läuft nochmal ein Ventrikel aus, das ist der vierte von den vieren, die es gibt, und darunter liegt im Parisch nochmal wieder ein Kerngebiet, und dieses Kerngebiet, das ist also ein Kerngebiet, das serotoninhaltig ist und das die retikuläre Aktivität verändern kann. Es kann dazu führen, dass die retikulären Neurone unterschiedlich entladen. Wenn sie alle möglichst uneinheitlich entladen, so überträgt sich das auch entsprechend auf die Module der Hirnrinde, und wir haben einen hohen Selbstständigkeitsgrad der einzelnen Funktionseinheiten und damit eine hohe Leistungsfähigkeit. Je mehr diese Neurone anfangen, synchron zu entladen, umso mehr lässt unsere Leistungsfähigkeit nach, auch die Geschwindigkeit, mit der wir Informationen auswerten können. Und bei höheren Synchronisationsformen schließlich sind Informationsauswertungen nicht mehr möglich. Das heißt, von der Organisation dieser Reticularis hängt es ab, ob wir wach sind oder schlafen. Damit ist das alte System von Magoon als aufsteigendes, weckendes System etwas modifiziert worden. Es ist das aufsteigende System, das die Hirnrinde in jeder Form modulieren kann. Und dieser impare Kern, der ist also für diese Modulation verantwortlich. Und zwischendurch kommt es aber dann zu den schon erwähnten REM-Perioden, Und da setzen dann hier zwei Kerngebiete ein, die unter anderem auch einen sehr starken Einfluss auf den Muskeltonus haben und ihn blockieren oder weitestgehend unterdrücken können. Und anscheinend besteht zwischen beiden Systemen hier so eine Erschöpfungsfunktion, als ob der eine, wenn er erschöpft ist, sozusagen dem anderen die Führung übergibt. Und dieses Ganze läuft so in einem Rhythmus von etwa 90 Minuten ab. Von diesem Standpunkt aus hat man sich überlegt, warum sowas nur in der Nacht abläuft und ob es nicht auch am Tage abläuft. Und hat gefunden, durch sehr subtile psychologische Tests und Leistungstests, dass es auch am Tage Schwankungen gibt. Und da gibt es also einige Leute, die sagen, diesen 90-Minuten-Rhythmus gibt es auch am Tage als einen basalen Ruheaktivitätsrhythmus, als einen Basic Rest Activity Cycle. Und deshalb wird dieser Rhythmus als Break bezeichnet. Es gibt aber andere, die sagen, wissen Sie, ich habe eine andere Methode angewandt und habe einen Rhythmus gefunden, der geht mit 45 Minuten und ich bin in der Lage, Ihnen jeden Rhythmus vorzuführen. Und praktisch gibt es zwei feindliche Lager, die ziemlich gleich groß sind und bis heute nicht zu einer Einigung gekommen sind, ob dieser 90-Minuten-Rhythmus des Schlafes auch am Tage sich in irgendeiner Weise fortsetzt oder ob er völlig schlafgebunden ist. Zumindest im Schlaf können wir ihn sehr schön benutzen für unsere weiteren Untersuchungen. Nun, das nächste Wir führt uns noch zu einem Phänomen, das ich noch erwähnen will. Ich hatte oben Ihnen gezeigt, wie viele Zeit jeder prozentual in seinem Schlaf zubringt, normalerweise. Und das muss ich ein bisschen korrigieren. Man muss überhaupt eines korrigieren, denn es gibt ein sogenanntes Alterungsphänomen. Ich meine, alle wissen, dass man im Alter schlechter schläft, dass Schlafstörungen zunehmen und zweifelsohne nehmen da nicht die Sorgen zu, sondern das müssen auch innere Veränderungen sein. Und wir haben mal hier Folgendes gemacht. Wir haben hier aufgezeichnet die Menge der Schlafspindeln im Stadium 2 und die Menge der K-Komplexe im Stadium 2 pro Minute. Und dabei gibt es die verschiedensten Typen. Es gibt Leute, die sehr viele Spindeln haben und relativ wenig K-Komplexe und sehr viele Spindeln und viele K-Komplexe und viele K-Komplexe und wenig Spindeln und wenig K-Komplexe und wenig Spindeln. Das heißt, sie verteilen sich ziemlich bunt. Wenn man die aber in Altersklassen verteilt, dann fällt doch auf, dass zum Beispiel die über 50-Jährigen sich hier unten in dieser Ecke zusammenfinden, nämlich relativ wenig K-Komplexe und wenig Spindeln haben. Während die Gelben, die Jüngeren eigentlich mehr zu den Gruppierungen gehören, die viel Spindeln haben und auch unter Umständen viel K-Komplexe. Also hier auf dieser Linie bewegt es sich im Laufe des Alters abwärts. Und bei Enzephalopathien, das werde ich morgen Ihnen nochmal zeigen, da kann man deutlich sehen, dass sowas vorzeitig ablaufen kann. Das ist ein Alterungsvorgang, ein ganz physiologischer Alterungsvorgang, denn hier handelt es sich um völlig normale Probanden, die sich auch als schlafgesund bezeichnet haben. Das nächste Bild soll uns nun aber zeigen, wie sich zum Beispiel bei Jungen und Alten die eben schon aufgeführte prozentuale Verteilung verändern kann. Sie sahen, das Stadium Wach war nur ein Durchgangsstadium, aber bei alten Leuten nehmen die Wachzeiten, bei gesunden alten Leuten nehmen die Wachzeiten zu. Das Stadium REM nimmt wenig ab. Man hat früher geglaubt, der REM-Schlaf nehme bei Erwachsenen ungeheuer ab. Das ist nicht der Fall. Auch sie liegen immer noch über 20%. Aber das Stadium 1, dicht benachbart hier dem Stadium Wach, das nimmt deutlich zu, es verdoppelt sich. Das Stadium 2 wird ebenfalls aktiviert, es nimmt ebenfalls zu. Und die große Abnahme finden wir hinten im Tiefschlaf in den Schlafstadien 3 und 4. Wobei nicht so sehr die Zahl der Deltawellen abnimmt, der Langsamwellen, sondern die Masse, die Amplitude, die sind nicht mehr so hoch. Aber auch die Gesamtmenge nimmt ab und das sind physiologische Alterungsvorgänge, die durchaus nicht mit Schlafstörungen verbunden sein müssen, die völlig normal sind, weil bei diesen Leuten die periodischen Abläufe so sind wie bei den Jungen, nämlich schön weiter in ihrem 90-Minuten-Rhythmus ohne viel Wachphasen. Und solche Leute schlafen eben auch immer noch sehr gut. Das nächste Bild soll Ihnen aber eine weitere Variation noch zeigen, mit der ich heute schließen will, und zwar, dass wir ja doch sehr unterschiedlich schlafen. Die Neurophysiologen, die Schlafforscher bezeichnen als Normalschläfer jemanden, der zwischen 5,5 und 8,5 Stunden schläft. Der mitteleuropäische Normalschläfer schläft 7 Stunden und 15 Minuten. Das heißt nicht der mitteleuropäische Normalschläfer, sondern überhaupt der Normalschläfer in aller Welt. Das ist die normale Schlafzeit, die übrigens haarscharf auf mich zutrifft. Und nun gibt es aber Kurzschläfer und Langschläfer und Sie werden sofort sehen, ich bin in einer guten Nachbarschaft, denn der klassische Langschläfer war Goethe, den ich rechts von mir habe, der ja bis zu 10 Stunden und mehr geschlafen hat, und der klassische Kurzschläfer links von mir ist Alexander von Humboldt gewesen, der nur 3 bis 4 Stunden pro Nacht geschlafen hat. Dieses Schlafprofil, wenn Sie sich das angucken, führt natürlich dazu, dass der Kurzschläfer prozentual weniger REM-Schlaf und mehr Tiefschlaf haben muss, der Langschläfer dagegen sehr viel mehr REM-Schlaf und prozentual weniger Tiefschlaf. Also Sie müssen schon auch eine gewisse Variationsbreite zu bilden, und es ist nicht unwichtig zu fragen, ob derjenige ein Lang- oder ein Kurzschläfer ist. Man hat sich nun gefragt, warum eigentlich manche Leute so lange schlafen und manche so kurz, warum das Schlafbedürfnis so unterschiedlich ist. Und das kann man bis heute eigentlich nicht richtig beantworten. Aber es gibt eine interessante Parallele. Die Parallele ist die Temperatur. Die Temperatur hat ja ebenfalls einen 24-Stunden-Rhythmus und ist unserem Schlaf-Wach-Rhythmus außerordentlich angepasst. Das heißt, wenn die Temperatur runtergeht, werden wir müde. Und in den frühen Stunden sinkt sie immer weiter ab. In den frühen Morgenstunden erreicht sie ihren Tiefpunkt und steigt dann langsam wieder an. Und in der Phase des Anstiegs werden wir also wacher und stehen dann auf. Und wenn wir auf der Höchstform unserer Aktivation sind, ist die Temperatur auch auf dem Höchststand. Aber die Amplitude zwischen höchsten und niedrigsten Temperaturwert, die ist für die einzelnen Leute doch außerordentlich unterschiedlich. Im Mittel beträgt es 1 Grad Celsius. Es gibt aber Leute, die schwanken nur um 1,5 Grad Celsius und manche, die schwanken um 1,5 Grad. Und es hat sich eine gewisse Korrelation gezeigt, dass die Kurzschläfer nur eine geringe Temperaturamplitude haben, während die Langschläfer eine größere Amplitude haben. Wir können also heute sagen, dass Goethe eine Kerntemperaturschwankung von 1,5 Grad Celsius etwa hatte, Alexander von Humboldt von 0,5. Kulturpolitisch trägt es zu nicht viel bei. Aber es zeigt uns, dass die Temperatur ein sehr wichtiger Punkt ist. Und da ich ja noch einen Vortrag morgen habe, wo ich auf die Temperatur nochmal eingehen muss, darf ich Ihre Aufmerksamkeit jetzt entlasten, in der Hoffnung, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und dass Sie doch einen Überblick über diese neurophysiologischen Daten gefunden haben, die für Sie dann eine Grundlage für weitere Diskussionen abgeben soll. Etwas Mühe gekostet. Das müssen Sie sagen. Wenn ich mich mit Niedermeyer unterhalte, ist das zwar für keinen mehr verständlich, außer für uns beide, aber es lassen sich manche Dinge einfach nicht anders ausdrücken. Ich habe schon manchmal gesagt, Beta-Wellen, also schnelle Wellen. Ja? Diese Ausdrücke Alpha, Delta, Theta, Beta, die liegen nun leider mal fest. Und zwar ist also Folgendes: Im Wachzustand hat Berger einen ganz bestimmten Rhythmus gesehen, den Niedermeyer auch schon gezeigt hatte, den ich gezeigt habe. Und das sind Frequenzen, die zwischen 8 und 12 pro Sekunde liegen und die sehr sinusförmig ablaufen. Und dann konnte er zeigen, wenn er einen sensorischen Reiz setzte, denjenigen berührte oder einen kleinen Nadelpiek machte, dass dieser Alpha-Rhythmus sofort weg war und ein noch viel schnellerer Rhythmus folgte. Und dem entnehmen wir heute, dass dieser schnellere Rhythmus einen höheren Wachzustand bedeutet. Damit können wir die einzelnen Grade des Wachzustandes ja differenzieren. Das heißt, wenn wir ein Alpha haben, ist derjenige wach entspannt. Wenn er in ein Beta übergeht, dann ist er angespannt wach. Wenn er aber absackt, dann wird die Frequenz noch langsamer, dann ist sie zwar nicht mehr so gleichmäßig sinusförmig, sondern sie ist langsamer und unregelmäßiger, und diese Wellen nennen wir Theta-Wellen. Das ist das, was wir im verbalen Neuronenstadium sehen. Und wenn dann schließlich die Wellen aber unter 3,5 pro Sekunde absinken, Also 0,5 bis 3,5 pro Sekunde an. Das sind sehr, sehr langsame Wellen. Die können sinusförmig sein, die können sehr unterschiedlich sein. Was nennen wir polymorph? Das ist einfach vom Frequenzbereich her dann die Delta-Tätigkeit. Hinter diesen einzelnen Rhythmen stehen auch bestimmte Funktionen, so dass man schon sagen kann, sie sind nicht beliebig gewählt. Es ist nicht so, dass man also einfach woanders abschneiden könnte, sondern sie stimmen schon, sie hängen schon mit bestimmten Funktionen zusammen und deshalb haben wir uns also angewöhnt, mit diesen Wellen zu operieren. Nochmal, die ganz langen Gamma sind die Delta-Wellen, die bis 3,5 pro Sekunde gehen. Von 3,5 bis 8 sind Theta-Wellen, von 8 bis 12 pro Sekunde sind Alpha-Wellen und was darüber ist, das nennen wir Beta-Wellen. Nun könnte man meinen, dass die Leute, die die Einteilung gemacht haben, des Griechischen nicht mächtig waren. Das waren die sehr wohl. Im Gegensatz zu uns konnten die also wirklich noch Griechisch sprechen. Sondern das lag einfach daran, dass zunächst der Mechanismus der Alpha- und Beta-Wellen gefunden wurde und deshalb als Alpha und Beta bezeichnet wurde. Dann fand man die langsamen Wellen und man fand sie im Zusammenhang mit Zuständen vom Tode des oder Tumoren, Tumors, und hat deshalb also das D genommen, das Delta. Und später hat man gesehen, dass aber funktional zwischen diesen sehr langsamen Wellen und den Wach-Alpha-Wellen noch etwas liegt. Und man glaubte, das könnte also Wellen sein, die nur vom Thalamus kommen. Und Thalamus schreibt sich mit Theta. Und deshalb hat man sie Theta-Wellen genannt. Heute weiß man, dass auch andere Areale solche Aktivitäten entwickeln können. Und das ist unsere Nomenklatur. Ich hoffe, dass ich Sie damit auch mit dem historischen Hintergrund ein bisschen durchleuchten konnte.
Ihnen vielen Dank für diese Erklärung. Vorhin war nicht gesagt, dass Sie viele Fremdwörter verwendet haben, sondern es sind